ARD. MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen heute zum fünften Teil unserer Binnenserie im Bach-Kanal, die sich mit den Sonaten und Partiten für Violine Solo von Johann Sebastian Bach beschäftigt. So beginnt die Fuge aus der dritten Sonate dieser Sammlung, der Sonate in C-Dur. Die längste Fuge ist das im gesamten Zyklus der Sonaten und Partiten. Und da hören wir hier ein Thema, das an ein Kirchenlied erinnert. Komm, heiliger Geist, Herre Gott, ein Pfingstlied. Und Michael, das führt uns zunächst heute mal, du lachst schon, zu einem Thema, das wir immer so ein bisschen ausgespart haben bislang. Könnte vielleicht hinter den Noten dieser Instrumentalwerke für Violine Solo irgendeine versteckte oder auch weniger versteckte Botschaft stecken? Vielleicht erstmal allgemein gefragt, traust du das Bach zu?
Lieber Bernhard, Gegenfrage. Was traust du Bach nicht zu?
Oh. Ja, denn er konnte auch über Wasser gehen.
Also musikalisch konnte er das auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn er das gewollt hätte, hätte er das locker gemacht. Ich höre auch diesen Anklang. Ja, also das würde schon sehr gut passen. Ob das jetzt was bedeutet, ob dann praktisch die C-Dur-Sonate als so eine Art Sonate zum Pfingstfest zu betrachten ist, da wäre ich jetzt vorsichtig. Aber ich meine, guck mal, Bach ist die ersten 30 Jahre seines Berufslebens vor allem Organist gewesen. Er hat ständig mit diesen Chorälen hantiert. Hier in Köthen, wo das Stück entstanden ist, wären natürlich die Pfingstchoräle wahrscheinlich jetzt nicht die große Rolle gespielt haben. Zumindest war Bach ja nicht als Kapellmeister dieses reformierten Hofes auch für die Kirchenmusik zuständig. Auf der anderen Seite Choräle, Orgel, Violinspiel, das mag ja insofern auch durchaus was miteinander zu tun haben. Es ist ja von einigen Organisten überliefert, dass wenn sie unterrichtet haben, gerne der Schüler an der Orgel saß und der Lehrer an der Geige. Es gibt diese riesengroße anonyme Choralsonate, wie schön leuchtet der Morgenstern. Das ist so ein Stück offenbar spätes 17. Jahrhundert. Das ist ein ganz virtuoses Werk. Manchmal überlegt man, es ist vielleicht von Nikolaus Adam Strunk oder so. Also kurzum, ich würde mich nicht wundern, wenn wirklich ganz bewusst der Choral zitiert ist. Vielleicht ist es aber auch nur ein Zufall. Ich traue Bach alles zu, doch ganz gleich, ob es jetzt ein direktes Zitat ist oder nicht. Es ist einfach mal eine wahnsinnig tolle Fuge, auf die wir ja sicher noch zu sprechen kommen.
Auf die kommen wir in jedem Fall noch zu sprechen. Ich würde an der Stelle mal kurz den Choral aber mal anspielen, den Originalchoral, damit Sie merken, dass wir hier keinen Unfug erzählen, dass es wirklich da eine gewisse Übereinstimmung gibt. Ich würde gerne aber hier noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Die Düsseldorfer Violinprofessorin Helga Töne, vor 4 Jahren ist sie verstorben. Sie hat den Sonaten und Partiten sehr viel Zeit gewidmet, sehr viel drüber geforscht und ziemlich komplexe Thesen da entwickelt. Zum Beispiel, dass die Chacona, die wir ja in der letzten Folge ausführlich behandelt haben, ein Trauerstück für Bachs verstorbene Ehefrau Maria Barbara sein könnte. Und dass sich dort und auch in anderen Stücken dieser Sonaten und Partiten viel versteckte Zahlensymbolik und auch Choralzitate befinden. Da gibt's gleich mehrere dicke und lange Bücher drüber. Was meinst du, ist da etwas dran? Könnte da etwas dran sein? Ich frage ganz bewusst auch sehr vorsichtig. Ja.
Ist da was dran? Vorhin traust du das Bach zu? Also ja, ich muss heute den Bach-Polizisten spielen.
Ja, ja,
sozusagen
ja.
Den Richter über richtig und falsch.
Ich hab's vorsichtig formuliert.
Ja, Bernhard, du weißt, es sind wahnsinnig viele Hypothesen zu Bach in der Welt und gerade zu den Stücken, die wir alle so besonders verehren. Und ich sage ja dann auch immer gern, grundsätzlich finde ich das alles wahnsinnig interessant, weil es ja vor allem auch zeigt, wie diese Musik verehrt wird und wie sie uns anregt, weil wir eben dem Bach alles zutrauen, irgendwie noch versteckte Botschaften hinter den notierten Noten zu finden, ja, und dem Bach noch mehr Inhalt zuzutrauen, als wir eigentlich vermögen zu hören. Mhm. Und Frau Töne hat das damals also sehr intensiv betrieben und auch sehr vorbildlich aufbereitet. Da gibt's ein sehr prachtvolles Buch, wo das wo das präsentiert ist. CD-Einspielungen, ich glaube, mit dem Hilliard-Ensemble hat sie es dann sogar gemacht. Also gerade jetzt bei der D-Moll Chaconne, wir können ja mal kurz reinhören, da hat sie also unglaublich viele Stellen gefunden, wo sich Choralmelodien drüberlegen lassen. Manchmal sind es nur kleine Fetzen eines Chorals, manchmal wirklich eine ganze Zeile oder gar mehr. Es wird dann irgendwie so eine Art Choral-Gottlieb. Ich muss allerdings sagen, ich bin nicht ganz überzeugt. Das klingt interessant, wir werden es gleich merken. Aber irgendwie ist das vielleicht ähnlich wie bei der Zahlensymbolik. Irgendwas findet man immer. Ja, und ich meine auch so eine Choralmelodie, die hat ja durchaus auch jetzt nicht ungewöhnliche harmonische Abläufe. Und wenn man sucht in den Sonaten und Partiten, aber auch woanders bei Bach, dann findet man da Stellen, die einfach mal harmonisch kongruent sind und wo sich das einpassen lässt. Daraus dann jetzt außerdem noch abzuleiten, eben weil da die Choräle drin versteckt sind, muss es jetzt ein Tombeau auf Maria Barbara sein, die eben so plötzlich, während Bach eben gar nicht in Köthen war, gestorben ist. Naja, da setzt man ja jetzt auf eine Hypothese nochmal eine Hypothese obendrauf. Also da bewegen wir uns ganz schön im Bereich des Spekulativen. Wie gesagt, ich finde das alles interessant, aber wir haben dafür keine Belege.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es gerade in der Vorbereitung nochmal versucht, auch diesen Büchern zu folgen und diesen Inhalten. Und muss sagen, es ist sehr, sehr komplex auch geschrieben. Ja. Also ich habe Probleme, dem auch zu folgen. Ganz viel mit Zahlensymbolik, mit ganz langen Rechenketten. Und da stelle ich mir immer die Frage, das muss dann doch fast ein überirdisches Genie gewesen sein, der zu dieser großartigen Musik sowas noch bedenken konnte. Ja, und das.
Ich meine, das war er eh, aber ich sehe es genau wie du. Und was da dann auch für überraschende Quersummen rauskommen und so weiter, ist ja die Frage berechtigt, macht das überhaupt Sinn? Weil eigentlich Musik hört man und das sind Dinge, die sich hörend nicht erfassen lassen. Ja. Aber jetzt hören wir tatsächlich mal rein, Stichwort.
Soweit diese Rekonstruktion einer Kombination zwischen Violinmusik, Solo und Chorälen bei Johann Sebastian Bach, wie sie von Helga Töne vorgeschlagen wurde. An dieser Stelle ein ganz anderer Aspekt noch. Michael, wir haben in den letzten 4 Folgen ja immer wieder auf den Lückentext, das war dein Zitat, dieser Werke hingewiesen. Wie schafft es Bach, dass der harmonische Ablauf dem Hörer eigentlich trotz dieser fehlenden Töne klar wird.
Naja, die Rezeptur kann ich dir jetzt gar nicht in einem Satz vermitteln und vielleicht auch überhaupt nicht. Und ein Stück weit ist das auch Bachs Geheimnis. Fakt ist, er macht das einfach sehr geschickt in einer Mischung aus, sagen wir mal, Grundtönen und Melodietönen und dem hin und wieder eintretenden Einsatz von Doppel- und Dreifachgriffen, dass es einfach funktioniert. Und ich würde jetzt mal stellvertretend hier nochmal den Bach-Schüler Johann Philipp Kirnberger zitieren. Kunst des reinen Satzes, ganz wichtige Publikation aus dem Jahr 1771, wo ein bisschen auch die Kompositionsprinzipien seines Lehrers von Johann Sebastian Bach durch den Mund von Kirnberger vermittelt werden. Und da sagt er an einer Stelle: Noch schwerer ist es, ohne die geringste Begleitung einen einfachen Gesang so harmonisch zu schreiben, dass es nicht möglich sei, eine Stimme ohne Fehler beizufügen. Nicht einmal zu rechnen, dass die hinzugefügte Stimme höchst unsingbar und ungeschickt sein würde. In dieser Art hat man von Johann Sebastian Bach ohne einiges Akkompagnement, also ohne Begleitung, 6 Sonaten für die Violinen und 6 für das Violoncello. Und da sagt er halt, das sind die absoluten Muster, unerreicht in genau dieser Kompositionsart. Und also wie gesagt, die Rezeptur kann ich dir jetzt nicht wirklich schildern, aber es funktioniert eben bei Bach.
Wollen wir mal ein bisschen Probe aufs Exempel machen? Denn es gibt,
was kommt jetzt?
Ja, es gibt von der Fuge aus der ersten Sonate G-Moll, die hatten wir schon behandelt, eine Orgelversion von Bach selbst. Also Bach hat diese Fuge umgearbeitet für Orgel und da natürlich etliche Töne hinzugefügt, weil man ja auf der Orgel ein bisschen mehr Möglichkeiten
hat.
Da
musste es kein Lückentext mehr sein. Da konnten also auch die Stimmen, die jetzt immer noch theoretisch dazu erklingen, die der intelligente Hörer sich mitdenken muss, von Bach gewissermaßen ausgeschrieben werden. Und natürlich gibt es da nicht die eindeutige Lesart. Aber wenn der Komponist selbst eben es mal demonstriert, dann ist das natürlich das beste Exempel. Wir haben ja tatsächlich, das muss man auch sagen, durchaus von nicht ganz unbekannten Cembalisten, ich nenne jetzt mal Gustav Leonhard, zum Beispiel Arrangements von einigen Sätzen der Solosonaten und Partiten, wo er das Ganze eben aufs Cembalo übertragen hat, aufgefüllt hat. Manche der Allemanden erkennt man da gar nicht mehr wieder. Mhm. Ja. Aber tatsächlich, das hier ist das eine Beispiel, was wir haben vom Komponisten selbst. Na, machen wir doch mal den Test.
Ich würde sagen, erst die Geigenversion.
Bitte.
Soweit vielleicht. Und jetzt genau den gleichen Abschnitt in der Orgelversion von Johann Sebastian Bach. So, jetzt haben wir beides gehört, zumindest die Anfänge dieser beiden Stücke. Also soll ich oder willst du?
Ich würde erstmal sagen, ja, das Orgelstück ist augenscheinlich leichter zu hören. Man muss sich, glaube ich, als Hörer weniger anstrengen. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, für mich geht nichts über die Geigenfassung. Das wird natürlich ganz schnell eine Materialschlacht, weil man merkt, der Geiger muss sich ganz schön anstrengen und dort über die Saiten gehen, um eben diese Vielstimmigkeit aus dem Instrument herauszuholen. Das klingt alles nicht so selbstverständlich, aber irgendwie hat der Bach den ganzen Verlauf dieser Fuge dann auch so proportioniert, dass es meines Erachtens genau diese Materialschlacht mitdenkt und dann eben das Ganze eine Symbiose bildet, die auf der Orgel so nicht darstellbar ist. Oder wie siehst du es?
Ich sehe es genau so und ich sehe es sogar als einen ganz kleinen Verlust an die Orgelfassung, weil einem das so ein bisschen abgenommen wird, diese Arbeit, ja, diese Kreativität.
Das selber denken.
Ja, die Kreativität, die Bach leistet, nimmt er uns hier so ein bisschen ab. Und deswegen schätze ich eigentlich die Geigenversion auch mehr.
Ja, so hat eben Körnberger recht, ne? Also
genau.
Es ist praktisch unmöglich, weitere Stimmen ohne Fehler oder ohne Verlust der Substanz oder des Hörerlebnisses einzufügen. Toll, wenn du es auch so siehst.
Dann
überrascht mich ehrlich gesagt dann doch nicht, mein lieber Podcast-Bruder.
Vielleicht ist es ja nur der Neid, dass ich beide nicht spielen kann. Aber
ja, auch da können wir eine Selbsthilfegruppe aufmachen.
Widmen wir uns mal der Sonate in C-Dur, die wir auch beide nicht spielen können. Das sind wieder 4 Sätze, wie wir das bei den anderen beiden Sonaten ja auch schon hatten. Und wir wollen die mal ein bisschen durchgehen. Zu Beginn ein Adagio.
Ja, und das ist ja wirklich mal ein Beginn, oder? Also ich finde, dieser Satz ist am besten überschrieben mit dem Begriff Klanginstallation. Also wenn du dir nur mal die ersten 4 Takte anschaust, ja, im ersten Takt so ein repetierendes Motiv, eigentlich schon das Hauptmotiv, einstimmig. Im zweiten Takt wird es beibehalten, aber jetzt ist es zweistimmig. Im dritten Takt weiter beibehalten, dreistimmig. Im vierten Takt weiter beibehalten, vierstimmig. Also über alle 4 Seiten, mehr Seiten hat die Violine nicht.
Sie haben richtig gehört, und vierstimmig.
Ja.
Vierstimmig.
Und müssen wir jetzt gleich mal reinhören. Und ich glaube, ohnehin ist diese Sonate und hier auch speziell der erste Satz in dem gesamten Zyklus der Höhepunkt des Doppelgriffs, Dreifachgriff und, naja, Vierfachgriffe sind es oft nicht, weil dann irgendwie doch meistens eine leere Seite dabei ist, aber eben vierstimmigen Spiels. Wahnsinn.
Da hat man wirklich mit den Fingern zu tun, dass die keinen Knoten bekommen und dass man das Ganze auch noch sauber hinbekommt.
Und man nicht eine dieser 4 Seiten featscht, ne? Das ist ja auch das immer, gerade bei den Darmseiten. Ja, da beneide ich echt jeden Geiger, der das kann.
Und jetzt kommt sie danach, diese Fuge, ein Wahnsinnsstück. Ich habe sie aufgeschrieben, ohne dass ich jetzt hier mit Zahlensymbolik anfangen möchte, sondern ich will nur den Wahnsinnsumfang zeigen.
354 Takte. Ja.
Unglaublich. Und eben dieses Pfingstthema, was ich jetzt einfach mal so nenne. Was kann man zu der Fuge eigentlich noch sagen, außer stumm staunen?
Na, um jetzt mal bei der Analogie Pfingstfest sozusagen zu bleiben. Also das Pfingstwunder ist ja, dass sich alle Menschen, ein jeder in seiner Sprache unterhält und der Heilige Geist es eben möglich macht, dass die sich alle verstehen. Und tatsächlich in dieser Fuge lässt Bach nichts aus. Wir haben natürlich ein Fugenthema, wir haben ein ganz chromatisch absteigendes Kontrasubjekt, was da auch noch eine Rolle spielt. Und dann werden alle Spielarten der Fugenkunst in den 354 Takten durchgespielt. Doppelter Kontrapunkt in diversen Spielarten, Engführung, Themenumkehrung, nichts fehlt. Alles, was zu einer großen, fetten Orgelfuge gehört, muss hier die Geige spielen. Naja, und das ist eine Herausforderung, aber ich glaube, haben wir es schon ein, zwei Mal jetzt bei anderen Sätzen der ganzen Sammlung gesagt. Wenn es gelingt, ist es das Größte, was es gibt.
Und jetzt hören wir mal einen längeren Ausschnitt raus. Das muss sein bei
Bitte,
der Relation.
Ja. Mit aller Finesse dieses Stück. Alter Falter. Thank you.
Und das geht jetzt auch noch eine Weile weiter. Die große Fuge, hätte ich jetzt fast gesagt. Das ist eigentlich ein Beethoven-Begriff, aber es passt
doch,
in dem
komm,
Fall.
Das nehmen wir jetzt
die große
mal. Das
Fuge
ist Bachs
von
große Fuge. Ja.
Und danach braucht man irgendetwas zum Durchatmen. Das ist vielleicht dieser Lago-Satz, der folgt, aber leicht zu spielen ist er auch nicht.
Leicht ist er auch nicht.
Leicht
und vor
ist
allem
nix.
Ist er nicht leicht zu spielen, wenn man das erreichen will, was vielleicht Bach in den Noten anlegen wollte. Es ist ein Klangidyll, ganz zarte, liedhafte Melodie, die aber auch total zerbrechlich wirkt. Und die muss wirklich super, super zart klingen. Aber da gibt's halt so manche geigentechnischen Hindernisse, die das einem nicht ganz leicht machen. Aber tatsächlich nach der Materialschlacht, die wir da gerade hatten, ist es auch für das Ohr eine Erlösung und vielleicht das zarteste Stück Musik, seit es die Sonaten und Partiten gibt.
Ein zartes, kurzes Intermezzo, dieses Lago, dritter Satz der Sonate in C-Dur für Violine Solo von Johann Sebastian Bach. Nochmal der volle Titel, ist ja auch manchmal wichtig. Und dann gibt's den Schlusssatz, und das ist fast schon traditionell, einstimmiger Kehraus.
Genau, nachdem jetzt die ersten drei Sätze wirklich an Vielstimmigkeit, an Realer nicht gespart haben, ist es jetzt einstimmig, aber eben wieder so wie in manch anderen Schlusssätzen der Sammlung. Muss ganz schnell gespielt werden, damit sich dieser Effekt eines Klangflächenpräludiums, würde ich jetzt mal sagen, ergibt. Es geht viel über die Saiten in den Spielfiguren und es wirkt dann wie so eine Art ja, Gitarren-Arpeggio, wenn man es denn gut hinkriegt. Irre Herausforderung, dann eben auch immer noch die Grundtöne in diesem Reigen von 16. 32. Noten so zu platzieren, dass sie eben auch eine Art Fundament noch liefern. Und das alles zusammenzukriegen ist nicht leicht, aber wenn es glückt, dann ist es tatsächlich ein Klangbad. Ich würde sagen, wirklich ein Klangflächenpräludium, was nach diesen wirklich herausfordernden ersten drei Sätzen mit ihrer Vielstimmigkeit jetzt in der Einstimmigkeit vorführt, dass trotzdem das ganze Universum nur mit einer Stimme auf einer Geige zum Gelingen gebracht werden kann.
Thank you.
Der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.